Kommt und feiert die Auferstehung unseres Herrn, haben wir gerade gesungen. Ja, lasst uns das machen. Ich habe einen Bibeltext für heute aufs Herz gelegt bekommen. Vielleicht ist der ein bisschen ungewöhnlich für Ostern. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal an Ostern da eine Predigt drüber gehört habt. Aber dieser Bibeltext zeigt, was der Auferstandene mit seiner Auferstehungskraft bewirken will. Das ist allerdings ein Text aus dem Alten Testament. Das heißt, was da steht, hat Gott seinem Volk gesagt, noch bevor Jesus in die Welt gekommen ist. Dieser Bibeltext steht im Buch Jesaja, Kapitel 61, die Verse 1 bis 4. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Zions Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten Geistes. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit nennen, Pflanzung des Herrn zum herrlichen Glanz. Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen der Vorfahren wieder her. Die verödeten Städte erbauen sie neu, die Ruinen vergangener Nationen. Ich habe mal in diesem Text alles Negative rot markiert. Es ist gewaltig viel. Da ist von Armut die Rede, gebrochenen Herzen, Gebundenheit, Trauer, Verzagtheit. Im Grunde ist es alles wie Trümmerstätte, wie Ruinen, liegt verödet da. Wenn man das kurz zusammenfasst, könnte man sagen, was wir da im Roten sehen, das sind die Werke des Teufels in dieser Welt. Und dieses Werk kann der Teufel tun, weil wir Menschen Gott und sein Wort ignorieren. Wen das genauer interessiert, der kann ja die Predigt vom Karfreitag nochmal anhören. Zum Teil ist das, was uns trifft, selbst verschuldet und zum Teil ist es vererbt durch das, was wir in der Familie mitbekommen haben oder in der Gemeinde oder in der Gesellschaft oder wo auch immer. Gott ist gerecht und was wir Menschen sehen, das werden wir ernten. Da kann ich auch nochmal auf die Predigt von Karfreitag verweisen. Aber Gott ist auch Liebe und weil er Liebe ist, überlässt er uns nicht unserem Schicksal. Und jetzt habe ich auch noch in dem Predigttext alle Wendungen zum Guten mal grün markiert. Und da sieht man, für jedes Werk des Teufels hat Gott eine himmlische Antwort parat. Für die Armen hat er eine frohe Botschaft. Für die gebrochenen Herzen möchte er Heilung schenken. Die gebunden sind, die will er befreien. Wer traurig ist, der soll Trost erfahren können. Und aus Niedergeschlagenheit soll Lobpreis werden. Und das, was kaputt und verödet da niederliegt, das soll wieder aufgebaut werden. Das wurde im Alten Testament durch den Propheten Jesaja gesagt. Die Theologen streiten sich, wer redet da in diesem Abschnitt Jesaja 61, wer ist dieser Knecht Gottes? Manchmal wundert man sich über die Theologen, weil im Neuen Testament steht es eigentlich ganz klar, wer damit gemeint ist. Die ersten Christen, für die war klar, diese Verheißung aus Jesaja 61, die hat sich in Jesus erfüllt. Und dass den ersten Christen das klar war, das hatte auch mit Jesus zu tun, weil er das auch in sich erfüllt gesehen hat. Und wenn ihr Mögt könnt ihr mal in der Apostelgeschichte 10, Vers 37, 38 nachschlagen, habe ich jetzt nicht auf der Folie. Da wird im Grunde eine Art Zusammenfassung über das Wirken von Jesus, als er als Mensch hier auf der Erde war, kurz und knapp gebracht. Apostelgeschichte 10, Vers 37 und 38, da heißt es, ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Und jetzt kommt's, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Ich finde es eine sehr prägnante Zusammenfassung, was da in der Apostelgeschichte über das Wirken von Jesus, über sein Handeln hier in dieser Welt gesagt ist. Er tat Gutes und heilte alle, die in der Gewalt des Teufels waren. Es ist interessant, dass Jesus das alles schon getan hat vor seiner Auferstehung, nicht erst danach. Die Auferstehungskraft Gottes, die ist nicht erst wirksam geworden in der Auferstehung von Jesus, sondern die war auch in Jesus von Nazareth, als er durch die Lande zog, schon lebendig und hat die Leute von dem, worunter ihr Leben gelitten hat, rein in die Freude Gottes geführt. Schon da gab es für sie die Wendung zum Guten. Schon da war für die Leute erlebbar, spürbar, dass Gott, der gerechte Gott, uns nicht unserem Schicksal überlässt, sondern es zum Guten wenden möchte, woran unser Leben krankt. Jesus, er konnte in Vollmacht unterwegs sein, weil der Geist Gottes auf ihm geruht hat, so wie wir es in Jesaja 61 lesen. Er war, ich markiere es mal gelb, dann seht ihr, wo ich gerade bin, genau. Jesus war von Gott beauftragt, er war von ihm gesandt. Er hat es nicht im eigenen Namen gemacht, dann hätte er mich genauso wenig ausrichten können wie wir. Er war von Gott beauftragt und Gott hat ihn nicht nur beauftragt, er hat ihn auch für das ausgerüstet, was er von ihm wollte. Jesus war gesandt und gesalbt. Und deswegen konnte Jesus in großer Vollmacht die Macht der Werke des Teufels in dieser Welt aufheben, wo sie ihm begegnet sind. Jetzt mal eine Frage an alle aufmerksamen Beobachter. Welchen Satz auf der Folie haben wir noch nicht in den Blick genommen? Den letzten Teil von Vers 3, genau. Da fehlt noch ein bisschen Farbe, der ist noch ein bisschen farblos. Da geht es um die Eichen der Gerechtigkeit. Ich habe die sogar mal unterstrichen. So werden die Leute bezeichnet. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit nennen, die die Güte Gottes erlebt haben, bei denen Gott das, was so schicksalhaft über ihrem Leben verhängt zu sein schien, wie Gott es zum Guten gewendet hat. Eichen der Gerechtigkeit, das sind die Leute, die in ihrer Zerbrochenheit, in ihrer Knechtschaft, in ihrer Verletztheit die Gnade Gottes erleben und merken, wie in all das Kaputte der Friede Gottes reinkommt, der Shalom Gottes. Eichen der Gerechtigkeit. Dieses Wort Gerechtigkeit drückt etwas aus. Gott ist ein gerechter Gott. Wir meinen ja immer so, wir haben immer so die ausgleichende Gerechtigkeit vor Augen. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wie du mir, so ich dir. Und die Gerechtigkeit Gottes ist eine ganz andere. Gottes Gerechtigkeit ist eine Treue. Das ist Gottes Art von gerecht. Das ist wie wenn wir als Eltern unsere Kinder haben, jedes Kind ist anders. Wenn wir die gleich behandeln würden, würden wir dem schwächeren Kind nicht gerecht werden. wenn wir mit dem schwächeren Kind genauso viel lernen, völlig gerecht, wie mit dem leistungsstarken Kind, dann hätte das leistungsstarke Kind, hätte das schwache Kind keine Chance. Das schwache Kind braucht uns mehr. Und das ist Gottes Art von Gerechtigkeit. Er bleibt mit uns verbunden. Und aus dieser Verbindung mit uns gibt er uns das, was wir brauchen. Gott wird uns gerecht. Das meint im Hebräischen Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes. Und Eichen der Gerechtigkeit sind Bäume, denen der, der sie gepflanzt hat, gerecht geworden ist und geguckt hat, dass sie schön wachsen und stark werden und viel Frucht bringen können und ein herrliches Grün tragen. Deswegen spricht der Bibeltext auch davon, dass diese Eichen der Gerechtigkeit eine Pflanzung des Herrn sind und zu seiner Ehre wachsen sollen und Frucht bringen sollen, herrlichen Glanz verbreiten sollen. Das heißt also, dass aus den Armen, von denen der Bibeltext spricht, den Gebeutelten, den Niedergedrückten, aus denen sollen stattliche Leute werden, die zur Ehre dessen leben, der wunderbar an ihnen gehandelt hat. Sie sind dann sein Werk. Das sind sie nicht aus sich selber raus, nicht zu ihrer Ehre. Ach, guck mal, wie toll ich bin. Ich bin immer in die Muckibude gegangen regelmäßig, deswegen habe ich jetzt auch so einen Bizeps und seid alle schön beeindruckt von mir, ja. Sondern Gott möchte aus gebeutelten Leuten, aus der niederliegenden Leuten, möchte der stattliche Männer und Frauen machen zu seiner Ehre. Und dabei bleibt der Text ja nicht stehen, sondern dann in Vers 4 geht es weiter. Durch diese Leute, an denen Gott gehandelt hat, durch die soll dann auch was passieren in der Welt. Durch sie soll nämlich das in der Welt wiederhergestellt werden, was kaputt gegangen ist, was zerstört da niederliegt. Ob das die Familie ist, die Gemeinde, die Gesellschaft, was auch immer. Als ich in den alttestamentlichen Bibeltext geschaut habe, habe ich gestaunt. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Es gibt eine hebräische Variante des alttestamentlichen Textes. Das ist der sogenannte masoretische Text, wie er über die Juden überliefert wurde. Es gibt aber auch eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Die wurde damals zur Zeit Jesu mehr gelesen als das hebräische. Nennt sich Septuaginta. Und es lohnt sich manchmal, da auch reinzugucken, weil da Sachen ganz anders stehen. Da heißt dieses Wort zum Beispiel nicht Eichen. Ich habe nämlich versucht rauszukriegen, was ist da mit Eichen gemeint. Wurde ich dann aus dem Hebräischen nicht schlau, habe ich dann ins Griechische geguckt. Und da steht ein ganz anderes Wort. Da steht das Wort Generation, Geschlecht, Zeitalter. Also nicht Eichen der Gerechtigkeit, sondern eine Generation der Gerechtigkeit, ein Geschlecht der Gerechtigkeit. Ein neues Zeitalter der Gerechtigkeit soll da passieren. Und das wird Pflanzung des Herrn genannt. So haben die das damals ins Griechische übersetzt und fanden das irgendwie passend. Und ich finde, es macht so schön deutlich, wie das von Gott gedacht ist. Etwas Neues soll anbrechen. Und zwar nicht durch eigenes Können, nicht durch eigene Leistung, nicht durch unsere persönlichen Qualitäten, die wir haben, sondern schlicht und ergreifend durch einen gnädigen Gott, der gütig an uns handelt, der uns gerecht wird in unseren Nöten, der uns nicht fallen lässt, auch wenn wir selber Mist gebaut haben, sondern der uns da rausholen möchte. Wir sollen eine Pflanzung Gottes werden zu seiner Ehre und zum Heil in dieser Welt. Jetzt möchte ich mit euch vom Alten Testament ins Neue Testament springen, und zwar zu dem zweiten Bibeltext, den wir vorhin vor dem Lobpreis gehört haben, aus dem Johannesevangelium. In dem Text können wir nämlich sehen, wie Gott seinen Plan, den er in Jesaja 61 mitgeteilt hat, dann tatsächlich in die Tat umgesetzt hat. Johannes 20 ab Vers 19, da steht ja dann, dass der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern kommt, die sich da verrammelt haben. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist: Friede sei mit euch. Das heißt im Grunde, alles ist gut, ich bin ja da. Friede sei mit euch. Alles ist gut, ich bin ja da. Es heißt, Gott hat nicht die Kontrolle verloren, auch wenn es zwischendurch so aussah. Auch wenn es so aussah, als hätte der Teufel triumphiert und sogar den Sohn Gottes platt gemacht. Und Jesus zeigt den Jüngern seine Wunden. Und diese Wunden stehen für mich auch für die Wunden der Jünger, die dieses Ganze, auch mit, was es auch mit ihnen gemacht hat, dass Jesus gekreuzigt wurde. Beim Petrus die Wunde, dass er ihn verleugnet hat, obwohl er hoch und heilig versprochen hat, das werde ich nicht tun. Die anderen, dass sie auch alle weggerannt sind. Man sieht ja auch bei dem Text, sie haben sich verrammelt. Da sieht man, wie wenig Frieden in ihrem Herzen war. Wie groß der Druck war, unter dem sie standen. Und Jesus sagt es ihnen zweimal. Friede sei mit euch. Denn für das, was da in Jesaja 61, Vers 4 steht, nämlich dass alte, brachliegende Trümmerstätten wieder belebt und aufgebaut werden sollen, das lässt sich mit Unfrieden im Herzen nicht machen. Dazu muss Frieden da sein. Und dann macht Jesus weiter. Er sagt nicht nur, genau, nicht nur Friede mit euch, sondern dann geht es weiter mit, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und das ist genauso eine Beauftragung zum Dienst, wie sie in Jesaja 61 steht, wie sie Jesus selber empfangen hat von seinem Vater und dann gelebt hat. Es gibt so viele Arme in dieser Welt, die hören sollen, wie reich sie in Gott sein können. Es gibt so viele gebrochene Herzen in dieser Welt, die dringend Heilung brauchen. Es gibt so viel Gebundenheit bei Menschen, wo Befreiung nötig ist, weil die aus eigener Kraft da nicht rauskommen. Sie brauchen einen, der stärker ist als die Macht des Feindes, in die sie irgendwie hineingeraten sind. Es gibt so viele schmerzliche Erluste, die wir erleiden müssen, wo dringend Trost gebraucht wird. Es ist so viel Niedergeschlagenheit in der Welt, die Gott durch sein Handeln, durch sein Wirken in unserem Leben und im Leben anderer in Lobpreis verwandeln möchte. Und so vieles, was verödet und kaputt da niederliegt, ob in den eigenen Familien, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in unserer Stadt. Das alles soll endlich wieder so werden, wie es eigentlich von Gott gedacht war. Dass es etwas ist zum Wohl der Menschen und zur Ehre Gottes. Und wie rüstet Jesus seine Eichen der Gerechtigkeit aus für den Auftrag, den er für sie hat? Jesus haucht seine Jünger an. Das ist eine ganz starke Geste, was Jesus da macht. Was in ihm ist, das soll zu den Jüngern kommen. Und er sagt zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Also der Geist, der in Jesus mächtig war, in dessen Auferstehungskraft Jesus handeln konnte, bevor er selber gekreuzigt und auferstanden ist. In der, dieser Kraft Gottes, in der Jesus seinen ganzen Dienst unterwegs war, der soll in den Jüngern von Jesus weiterwirken. Und das macht er deutlich, indem er sie anhaucht. Dass das, was in ihm ist, dieser Geist, in dem er tätig war, dass in diesem Geist auch die Jünger weitermachen im Auftrag Jesu. Und was sagt er ihnen dann noch als nächstes? Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was ich bis gestern auch noch nicht verstanden hatte. In Vers 23. Ich hatte, als ich dem Rainer am Freitagabend den Text zugeschickt habe, dass wir den lesen, hatte ich diesen letzten Vers noch weggelassen. Und gestern Morgen dachte ich, nee, den können wir nicht weglassen, der gehört dahin, der ist ganz, ganz wichtig. Ich werde versuchen, das zu erklären, warum. Im Vers 23 sagt Jesus, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Ich hatte diesen Satz immer so verstanden, dass es da um die Seelsorge geht. Da kommt einer zum anderen, ein Christ zum anderen und bekennt in seiner Gegenwart Gott die Sünden und soll dann die Vergebung Gottes zugesprochen bekommen. Und wenn er nicht reumütig ist, dann darf man ihm auch die Vergebung der Sünden nicht zusprechen. Das war bisher mein Verständnis von dem Satz. Ich habe nicht genau gewusst, warum das jetzt so in der Abfolge da steht, aber ich dachte mir, ja, das passt ja auch irgendwo. Durch den Heiligen Geist haben wir eben dann auch die Vollmacht im Namen Jesu, die Vergebung der Sünden zuzusprechen. Und dann habe ich am Freitag eine Predigt hier gehalten. Und irgendwie hat die Predigt bei mir nachgewirkt. Und gestern Morgen hat es Klick gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr darüber denkt, was ich jetzt gleich weitergebe. Leider können wir nach dem Gottesdienst dann nicht ins Gespräch kommen, weil ich, wie gesagt, gleich weg muss. Aber ihr könnt es ja wirken lassen und dann können wir ja später irgendwann das vertiefen. Ich glaube nämlich seit gestern, dass es dann nicht um die Seelsorge geht, sondern dass Jesus da eine geistliche Wahrheit ausgesprochen hat, die für die Jünger und ihren Dienst ganz entscheidend ist. Nämlich das, was ich eigentlich am Karfreitag gesagt habe, deswegen hat es vielleicht dann auch gezündet, dass es eine Ebene tiefer gerutscht ist bei mir. Wenn wir unseren Schuldigern ihre Schuld nicht vergeben, also wenn mich jemand verletzt und ich vergebe es ihm nicht, dann bleibt die Schuld auf dem, der an mir schuldig geworden ist. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte, über das ich am Freitag gesprochen habe. Das ist der Fluch des guten Gesetzes Gottes. Das Gesetz Gottes soll uns sagen, was gut ist. Aber wenn wir es ignorieren oder wenn wir es einfach nicht machen, was das gute Gesetz Gottes sagt, dann geraten wir unter den Fluch des Gesetzes. Damit realisiert Gott Gerechtigkeit. Was wir einem anderen antun, fällt auf uns selber zurück. Wer die Predigt am Karfreitag verpasst hat, kann sie ja gern auf der Webseite nachhören. Was der Mensch sät, wird er ernten. Also wenn wir unseren Schuldigern ihre Schuld nicht vergeben, wird das, was sie an Schuld auf sich geladen haben, durch ihr Handeln auf ihnen bleiben. Sie werden nicht freigesprochen. Und das Schlimme ist, dadurch bekommt der Böse, der Feind, der Teufel Macht im Leben desjenigen und kann da Dinge bewirken, die nicht im Sinne Gottes sind. Das ist das eine. Wenn wir unseren Schuldigern nicht vergeben, dann bleibt er schuldig. Wenn wir aber unserem Schuldiger vergeben, dann ist sie ihm erlassen. Und dann hat der Teufel kein Recht, ihn zu quälen oder irgendwas Böses zu machen. Denn ich, der Leidtragende, habe ja meinem Schuldiger vergeben. Er ist frei. Die berechtigte Anklage, die ich gegen ihn erheben könnte, die ist abgegolten. Abgegolten, also die ist nicht mehr da, weil ich ja die Anklage nicht mehr erhebe. Ich lasse sie fallen. Sie ist nicht abgegolten, ich lasse sie fallen. Der hat mir zwar was Schlimmes getan, der hat mich zwar gekränkt, der hat mich verletzt, der hat mich gedemütigt, aber wenn ich das mit Gottes Kraft aushalten kann und Gott mich davon frei machen kann, dann kann ich diese berechtigte Anklage nach Wiederherstellung, nach ausgleichender Gerechtigkeit, nach Rache oder wie auch immer man es beformulieren möchte, die kann ich dann fallen lassen, diese Anklage kann ich aufgeben. Ich kann nachsichtig sein mit demjenigen. Ich kann großzügig sein, barmherzig sein, weitherzig. Und damit wird der andere frei von seiner Schuld, weil ich sie ihm vergeben habe. Und der Feind kann ihn dafür nicht an den Wickel kriegen. Der Feind darf ihm dafür nichts Böses antun. Und das ist doch genau, was Jesus gelebt hat, beziehungsweise wofür er gestorben ist. Dass Gott von sich aus seine berechtigte Anklage uns gegenüber, weil wir sein Gesetz nicht erfüllen, fallen lässt. Einfach fallen lässt. Ohne dass wir irgendwas dafür tun könnten oder tun müssten. Er ist einfach nachsichtig. Er trägt es uns einfach nicht nach. Er rechnet es uns nicht an. Und das macht ja Gott, damit wir von der Macht des Bösen frei werden können, wo wir Gott gegenüber schuldig sind. Damit der Feind uns da, wo wir Gott gegenüber schuldig geworden sind, eben nicht an den Wickel kriegt. Sondern, dass wir leben können, ohne dass der Feind uns weiter piesacken darf, weil wir von dem Gesetz von Saat und Ernte einfach schuldig sind. In der Vorbereitung für die Predigt hat mich diese Deutung für den Vers 23 mehr überzeugt als das, was ich bisher darüber gedacht habe. Weil da spricht der Auferstandene, der gerade frisch zu seinen Jüngern reinkommt, der gerade ja, von Gott sein neues Leben erhalten hat, als Beweis dafür, dass Gott uns vergibt, dass er nachsichtig ist mit unserer Schuld und Sünde. So spricht er mit seinen Jüngern. Und wenn ich mir vor Augen halte, dass Jesus sagt, in der Bergpredigt nach dem Vaterunser, wo wir ja bitten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann sagt Jesus nochmal im Klartext, wenn wir unseren Schuldigern vergeben, wird auch Gott uns vergeben. Wenn wir unseren Schuldigern nicht vergeben, wird auch Gott uns nicht vergeben. Da finde ich eine sehr, sehr große Nähe zu dem, was Jesus hier jetzt nicht für uns negativ ausdrückt, aber für unsere Schuldiger negativ ausdrückt, was deutlich wird. Ja, wenn wir unseren Schuldigern nicht vergeben, dann haben die ein Problem. In der Bergpredigt sagt Jesus, wenn wir unseren Schuldigern nicht vergeben, haben wir ein Problem. Und ich denke, beides gilt. Beides ist eine geistliche Realität. Und die Auferstehung von Jesus, das ist die real gewordene Vergebung Gottes. Seine Nachsicht, seine grenzenlose Nachsicht, dass er komplett auf irgendeine Art von Wiedergutmachung oder Ausgleich verzichtet und sagt, ihr lieben Leute, das schenke ich euch, nehmt's an. Und dann möchte er, dass wir dadurch verändert werden und es genauso machen lernen wie er, dass wir genauso unseren Schuldigern vergeben, damit unsere Schuldiger frei werden können. Das ist Liebe, das ist selbstlose Liebe, das ist bedingungslose Liebe. Und wenn es uns gelingt, uns dafür zu öffnen, dass Gott in unserem Leben das immer mehr umsetzen kann, dann werden wir erleben, wie die uralten Trümmerstätten in der Familie, auf Arbeitsplätzen, in der Gemeinde, in der Stadt, in der Gesellschaft, auf dieser Welt als Ganzes, wie diese Trümmerstätten wieder aufgebaut werden, wie es wieder in dieser Welt mehr so wird, wie es eigentlich von Gott gedacht ist. Gott hat durch Jesus den Anfang damit gemacht, damit wir an seiner Liebe gesunden, ich und du genauso, jeder Einzelne, egal woran unser Leben krankt. Aber damit nicht nur unser Leben gesundet, sondern damit an unserer Liebe, die in uns wächst, die Gott in uns wachsen lässt, an unserer Liebe auch andere gesunden können. Und genau darum geht es Gott, dass sein Heil zu uns kommt und zu allen Menschen in dieser Welt. Amen. Rainer Ehret hat es ja vorhin gesagt, dass die Predigt eingebettet ist in den Lobpreis. Jetzt haben wir hoffentlich Gottes Wort gehört, nicht nur menschliches Wort, sondern auch Gottes Wort. Lasst uns jetzt weiter unseren unfassbar liebevollen, gnädigen, gütigen Gott weiter loben und anbeten. Was haben wir für ein unfassbares Glück in ihm? Amen.